Selten gehört.
Ein Podcast über seltene Erkrankungen und was sonst noch dazu gehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selten gehört. Heute wieder mit Angelina.
Hallo.
Und Luke.
Hallöchen.
Und natürlich mit mir, Markus.
Hallo Markus.
Hallo alle zusammen. Wie üblich wieder quer durch die Republik verstreut an den Mikrofonen.
Genau.
Genau.
Welches Thema haben wir denn heute?
Heute wollen wir uns um das Thema kümmern. Was sollen wir denn eigentlich machen, wenn Ärzte nicht mehr weiter wissen? Ist ja dann doch ein bisschen blöd, da geht man hin, hofft auf eine Diagnose und dann Aber bevor es soweit ist, wie geht's uns denn heute?
Och ja, so ein bisschen matschig bin ich heute. Ich komme gerade aus einem Wochenendseminar zurück und sehr viele intensive Begegnungen. Also bin ein bisschen müde, aber ich freue mich auf die Aufnahme.
Das ist doch gut. Ja, mir geht's gut. Ich kann heute mich nicht beklagen, aber Markus, wie geht's dir?
Och, mir geht's soweit auch ganz gut. Das Fränkische passt schon.
Passt schon.
Passt schon.
Alright.
Ja, also dieses, ja. Wenn Ärzte quasi nicht mehr weiter wissen, dann, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Satz? Wir haben alles versucht, aber wenn man jetzt als Patient hört, dann bricht ja quasi erstmal so eine kleine Welt zusammen. Ne? Das ist natürlich ein total. Satz, der so endgültig klingt.
Ja. Ja, und dennoch bekommt man ihn so oft gesagt, beziehungsweise ich habe ihn schon öfter gesagt bekommen, leider, muss man sagen. Aber meine Erfahrung ist, dann fängt es eigentlich erst richtig an, spannend zu werden und die Arbeit auch mit den Ärzten zusammen. Und man muss dann irgendwie schauen, natürlich, wie es weitergeht. Und auch wenn Ärzte ratlos sind, ist das natürlich nicht so, dass dann die Welt stehen bleibt und es dann keine Option mehr gibt. Und ich glaube, das wollen wir heute hier in der Folge vermitteln.
Darum soll es in dieser Folge gehen und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, wie ihr den Ärzten wieder auf die Sprünge helfen könnt. Habt ihr zwei denn schon mal so Situationen erlebt, wo Ärzte konkret zu euch gesagt haben, boah, da wissen wir jetzt nicht mehr weiter?
Also ich bin tatsächlich in dieser etwas luxuriösen Situation, dass mein Vater Mediziner ist und ich kann sehr viele Themen, die mich beschäftigen, rund um das Thema Schmerzen, Medizin, Gesundheit, quasi am Frühstückstisch klären. Also so im wahrsten Sinne des Wortes abfrühstücken. Erinnere mich an an Zeiten, wo einfach zwischendurch mal beim Frühstück zwischen zwei Honigbrötchen einfach eine Impfung gesetzt wurde. Oder einfach auch mal schnell der Blutdruck oder so. Also von daher kann ich sehr viel mit meinem Vater klären. Und meine Fachärztin, die ist ja eine Fachärztin für lysosomale Speichererkrankungen, also auch für MPS. Und von daher bin ich in dieser glücklichen Situation, diesen Satz nur selten bis gar nicht gehört haben zu können. Angie, wie ist das bei dir?
Puh, ja, ich habe den durchaus öfter gehört, aber vermutlich ja auch, weil ich damals eine andere Diagnose, eine Falschdiagnose zuerst bekommen hatte als Kind, nämlich Rheuma. Und das war dann so teilweise doch untypisch für Rheuma, meine Symptomatik. Und da ist man dann schon an die Grenzen teilweise gekommen. Und auch gerade wenn der Behandlungsverlauf nicht optimal verläuft oder nicht so verläuft, wie man sich das wünscht und man viele Operationen ausprobiert hat, die dann nicht zu dem gewünschten Erfolg führen, dann merkt man, ja, dass natürlich den Ärzten auch sehr, sehr leid tut und man aber immer mal wieder an den Punkt kommt, wo mir dann auch gesagt wurde, ja, jetzt wissen wir aktuell erstmal nicht weiter und jetzt müssen wir schauen. Und ich rufe sie in 2 Wochen wieder an. Ich muss mir jetzt selber erstmal wieder überlegen, wie es weitergeht. Und diese Wartezeit, das habe ich nicht gut in Erinnerung, weil da geht einem natürlich vieles durch den Kopf. Finden Sie noch eine Möglichkeit, eine Lösung? Gibt es noch einen Arzt, der mir helfen kann, eine Therapie, ein Pharmaunternehmen, was irgendwas entwickelt? Also es ist eine Zeit der Ungewissheit, keine schöne. Ich habe diesen Satz jetzt schon oder in anderer Art und Weise öfter gehört und mittlerweile... Ja, dadurch, dass ich halt schon meine Erfahrung gemacht habe, dass es dann doch irgendwie immer weitergegangen ist und irgendwie dann doch nochmal eine neue Idee aufkam, eine neue Therapie und auch, ja, durchaus neue Ärzte, dann gebe ich jetzt nicht mehr so schnell auf und lasse es sacken, besinne mich, beruhige mich und schaue wieder nach vorn, schlaf noch mal eine Nacht drüber. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut, gebe ich auf jeden Fall zu. Aber ja, so ratlos wie am Anfang und resigniert bin ich bei den Sätzen tatsächlich nicht mehr.
Na, du hast ja jetzt inzwischen auch deine richtige Diagnose und kannst dich an die richtigen Ärzte quasi wenden. Trotzdem, ich bin immer wieder fasziniert, dass du diese Diagnose tatsächlich erst mit so einem so spät bekommen hast und
Ja, aber besser spät als nie, ne? Also ich weiß auch nicht, es ist ja schon eine harte Diagnose. Ich krieg das jetzt von Eltern so gespiegelt, wo bei den Kindern MPS diagnostiziert wurde. Und als ich diese Diagnose bekommen habe, habe ich mich richtig gefreut. Also ich hatte Freudentränen, weil ich wusste, jetzt habe ich etwas, wo ich genau weiß, das ist die Ursache für alle Symptome und es gibt sogar Therapiemöglichkeiten. Und als ich hatte eine Genomanalyse gemacht, also sämtliche Gene wurden bei mir analysiert, um zu gucken, ob es irgendwo eine Mutation gibt, um zu schauen, ob das halt eine genetische Erkrankung ist. Und da ist ja auch die Wahrscheinlichkeit groß, da es so viele seltene Erkrankungen gibt, dass man nachher herausfindet, ja, sie haben XY, aber dafür gibt es keine Therapie, da wird überhaupt nicht geforscht, da können wir eigentlich gar nichts mehr machen. Und davor hatte ich tatsächlich sehr viel Respekt, dass das das Ergebnis wird. Und deswegen, ja, so komisch es klingen mag, habe ich mich tatsächlich über die Diagnose sehr gefreut. Habe dann auch sofort natürlich angefangen zu recherchieren, was ja nicht immer gut ist. Ich bin aber so ein Typ, ich muss das irgendwie tun. Und das war natürlich auch...
Du hattest auf einmal Möglichkeiten, wie du mit der Diagnose umgehen konntest.
Genau,
also ich könnte dir Stunden zuhören, Angie, aber ich glaube, dass wir zu den Spätdiagnosen einfach nochmal eine Extra-Folge machen und sagen, was macht das eigentlich mit Menschen, die erst zu spät diagnostiziert sind und was passiert da? Markus, hast du das schon mal erlebt?
Bei mir war es in der Anfangszeit so, dass ich sehr lange einfach mit der Diagnose Haltungsschaden einfach untersucht worden bin. Es hieß immer Haltungsschaden, Haltungsschaden, Haltungsschaden. Und bei mir ist halt einfach durch Zufall in so einer... Wir laufen im Gang an einem Arzt vorbei, der wirft so einen Seitenblick auf mich und meint, das ist ein Fall für die Humangenetik. Sonst wäre ich dann noch nicht so früh diagnostiziert worden. Aber egal, ob vorher mit dem Haltungsschaden, weil es halt einfach immer weiter fortgeschritten ist, so nach dem Motto, können wir jetzt auch nichts weitermachen. Und dann auch nach der Diagnosestellung, dann wussten wir zumindest, was Sache ist. Aber weil da halt diese ganzen Behandlungsmethoden wie eine Enzymersatztherapie oder ähnliches noch in weiter Zukunft lagen, war auch daran so viel wie, naja, da wissen wir jetzt auch nicht weiter.
Also ich habe sowas tatsächlich, also entweder habe ich immer Glück gehabt, aber bei mir war schon der Kinderarzt, der hat, also meine Kindergärtnerin hat damals schon, die hat es sozusagen auch meinen Eltern gesagt, da stimmt irgendwas nicht, da so. Und ich glaube sogar, dass mein Kinderarzt damals schon auf die Verdachtsdiagnose MPS Mokyo geschrieben hat. Das heißt, der muss das irgendwo mal, also ich lege mich nicht 100% fest, aber es war ein früher Arzt, der schon die Verdachtsdiagnose geäußert hat, bevor ich überhaupt in die genetische Abteilung sozusagen gegangen bin. Also von daher hatte ich irgendwie immer Glück, quasi mit an die richtigen Leute zu kommen. Aber daran sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, dass über seltene Erkrankungen unser Zebra, ne, also das berichtet wird und dass eben auch genau daran gedacht wird. Weil der Haltungsschaden, den Markus hat, kommt aufgrund der Diagnose. Und du hast gerade gesagt, Angelina, du bist auf Rheuma behandelt worden und da haben die Symptome gar nicht alle gepasst. Also das ist so, da sieht man einfach, wie wichtig, ja, dass ÄrztInnen auch seltene Erkrankungen kennenlernen.
Ja, also
da zumindest. Da räumen wir die Diagnose ab und dann wissen wir nicht weiter.
Ja, genau.
Ja, und oftmals sind die Symptome ja auch ähnlich, ne? Also ich verstehe schon, warum ich in diese Schublade gesteckt wurde. Also ja. Aber sag mal, Lukas, ich weiß nicht, ob das jetzt zu intim ist, aber du hattest ja auch eine Operation, die nicht gerade positiv gelaufen ist, wenn man das so mal ausdrückt.
Ja.
Und danach war der Arzt mit Sicherheit auch irgendwie ratlos, würde ich meinen, weil, also so hattest du mir die Geschichte mal erzählt. Ich weiß nicht, ob du die teilen möchtest. Und ja,
wir sind ja hier unter uns. Uns hört ja keiner zu, also kann ich da relativ offen drüber reden, ohne dass ich irgendwelche...
Nur wir und unsere 1 Million Follower.
Unsere 1 Million ZuhörerInnen, die seltenen da draußen, genau. genau, also ja, also ich bin vor ein paar Jahren, das sind glaube ich mittlerweile 14 Jahre her, an der Wirbelsäule operiert worden und es sollte die Querschnittlähmung verhindert werden. Und ja, das ist ordentlich schief gegangen. Das war ein Arzt, der hat sich, glaube ich, einfach auch überschätzt. Ja, meine Geschichte ist danach dann ganz skurril. Ich habe den Chirurgen nach der Operation nicht ein einziges Mal mehr gesehen. Also...
Ach.
Also ich lag eine Koma eine Woche, bin fast erstickt während der Operation und musste dann einen Luftröhrenschnitt kriegen und lag dann eine Woche im künstlichen Koma. Da hatte ich dann aber auch wieder Glück mit dem Chefarzt der Intensivstation, der sehr bemüht war, mich wieder ja, auf die Beine zu kriegen. Das hat er nicht ganz geschafft. Ich bin zwar der Rollstuhl geworden, aber ja, da hatte ich dann, ja, insofern hast du recht, dieses wir wissen nicht weiter, oder ich habe diesen Satz von diesem Arzt, von dem ich zumindest eigentlich gerne gehört hätte, zu sagen, ich bin ratlos, nämlich diesen Chirurgen nie gehört, weil ich ihn danach nie wieder gesehen habe.
Und jeder Mensch macht ja auch Fehler, aber hier wäre es ja auch für dich, für die Aufarbeitung wichtig gewesen, warum es vielleicht passiert ist, ne?
Also ich bin dann mit den Röntgen- und MRT-Bildern zu meinem alten Chirurgen gegangen und der hat auch jetzt nicht groß entdecken können. Also der hat mich dann auch nochmal, er vermutet, dass ich einfach blöd gelagert worden bin, dass irgendwie bei der schon beim Hinlegen irgendwie ein Fehler gemacht worden ist. Das heißt, anscheinend hat der Chirurg gar nicht den großen Fehler gemacht, sondern schon das Gesamtkrankenhaus an sich. Aber ja, es wäre schön gewesen.
Besser wäre es ja gewesen, er wäre auf dich auch zugekommen, um das dir auch in seinen Worten zu erzählen. Ne?
Genau.
Ja.
Und ich habe mich damals dann auch entschieden, nichts weiter tut. Und ich habe mich damals entschieden, das nicht zu machen und bin relativ schnell wieder im Leben angekommen dadurch.
Und ist das jetzt für dich noch ein Thema? Also würde dich das heute auch noch interessieren, wenn er jetzt das in dem Podcast hören sollte und auf dich zukommt? Würdest du?
Also ich bin jemand, der gibt immer eine Chance für Gespräche.
Mhm.
Aber es ist natürlich jetzt auch 14 Jahre her.
Mhm.
Also das ist eine lange Zeit. Und eine lange Zeit zu überlegen, ob man sich mit jemandem zusammensetzt, dessen Leben man signifikant verändert hat.
Mhm.
Ja, also.
Ja. Ja, und das würde ja jetzt auch die Situation nicht ändern. Du würdest halt nur Gewissheit bekommen, vielleicht weiß er ja mehr, warum es passiert ist.
Ne? Zum Beispiel.
Dass du aber auch für die Zukunft, wenn es wirklich ein Lagerschaden war, wäre es ja auch für die Zukunft wichtig, dass du da dann explizit auch bei der nächsten Operation drauf achtest. Also es wäre dann ja auch schon gut zu wissen, wenn ich es daran gelegen hätte.
Musste, ne? Gott sei Dank danach nicht mehr operiert werden, aber
ach, zum Glück, ja.
Sechsmal aufs Holz geklopft.
Okay, ja. dann lasst uns mal irgendwie, ja, weitermachen. Das ist, glaube ich, ja deine persönliche Geschichte und ich weiß nicht, ihr da draußen, ihr habt eure eigenen Erfahrungen mit solchen Sätzen, die interessieren uns natürlich sehr. Also teilt da auch gerne mit uns eure Erfahrungen, eure Geschichten, wie ihr die Sätze erlebt habt. Und ich weiß ja nicht, wollen wir einmal so durchgehen, was man mal gesagt bekommen kann. Ich weiß nicht, Markus, hast du Lust, was dir mal so an den Kopf geworfen wurde oder was du dir vorstellen kannst, was Ärzte auch mal sagen könnten?
Wenn Ärzte, die diesen Spruch bringen, dass sie nicht weiter wissen, heißt das ja nicht per se, dass da jetzt gleich alles vorbei ist. Das kommt darauf an, wie die Ärztin oder der Arzt dann reagiert. Ich weiß nicht mehr weiter, legt die Hände in den Schoß und lass es bleiben. Oder kümmert sich die diagnostizierende Person drum, sich das Wissen drauf zu schaffen. Ich weiß es jetzt im Moment nicht weiter, aber ich mache mich schlau. Das sind so diese zwei Dinge, wie man damit umgehen kann. Aber da gibt es ja noch mehr so Sätze, die immer wieder mal kommen, sowas wie, wir haben alles versucht.
Oh, das ist ein schöner Satz. Wir haben alles versucht, ja. Punkt. Also das ist, also ich meine, ich grätsch da jetzt mal rein, Markus, weil das ist ja so ein,
yeah,
so ein Kommunikationsthema. Und ich als Kommunikationstrainer achte natürlich super viel auf den Sprachgebrauch, welche Wording wird benutzt, wie drückt man sich aus, ist man eher im Negativen und sagt, da können wir jetzt nichts machen oder so ähnlich. Und ja, da bin ich einfach ein Goldwieger sozusagen. Mit der Kommunikation steht und fällt ja wirklich alles an der Motivation an der PatientInnen. Und wir haben alles versucht, ne? Das ist so dieses, ja, die Standardbehandlungen sind durch und wir wissen jetzt nicht mehr weiter, aber ey, es gibt ja auch immer noch neue Wege, die man einfach probieren kann. Und eine gute Art Patientenkommunikation wäre, statt zu sagen, wir haben alles versucht, zum Beispiel, die bisherigen Wege haben so nicht funktioniert, wir suchen gemeinsam weiter und finden eine Lösung.
Mhm.
Also lösungsorientiert zu schauen und dem Patienten Mut zu machen und dem zu zeigen, ey, nicht aufgeben, es geht weiter. Wir lassen dich nicht alleine.
Ja.
Aus der Placebo-Forschung wissen wir ja auch schon ganz gut, was Worte beim Gegenüber bewirken. Sowohl verstärkend als auch reduzierend.
Genau.
Mhm.
Genau. Ja.
Ja. Da fällt mir auch so ein Satz ein, was mir auch schon mal gesagt wurde, irgendwie, dass es sehr selten ist und dass ich mich damit überhaupt nicht auskenne. Dann denke ich mir so, ja, okay, das verstehe ich, aber wie geht's jetzt weiter?
Ja,
also,
das ist ja auch so ein Abwiegeln. Also dieses, du kommst zu einem Arzt oder einer Ärztin, wir sind ja hier genderneutral unterwegs, und natürlich kann der sich nicht mit allen seltenen Erkrankungen auskennen. Es gibt, glaube ich, über 7000 verschiedene seltene Erkrankungen, das heißt, nicht jeder oder jede kann sich mit all diesen auseinandersetzen. Das verlangt ja auch niemand.
Mhm.
Und wenn ich zu einer Arztpraxis gehe und der kennt sich damit nicht aus, in der Regel gehe ich ja davon sogar aus, weil ich komme mit meinem MPS und sage, ich habe MPS und wenn ich bin schon überrascht, wenn mir dann jemand sagt, kenne ich. So. Aber ja. Dieses Alleinlassen mit, damit kenne ich nicht aus. Gut ist es ja zu sagen, ich kenne mich damit nicht aus. Aber da fehlt so diese Nuance am Ende, nämlich dieses, aber wir schaffen das wieder gemeinsam, wir holen uns einen Experten dazu. Und wir recherchieren das jetzt mal und fragen mal bei den Leuten, die ExpertInnen sind, nach, was man tun kann. Und vielleicht bist du dann da besser aufgehoben als bei mir, aber ich lasse dich erstmal nicht alleine. Weil das ist ja das, was wir wollen, wenn wir zum Arzt gehen oder so. Ja? Nämlich, ja. Wir brauchen Unterstützung. Und wir wollen nicht alleine gelassen werden.
Und das kann man ja dann, weswegen erzählen wir davon, weil wenn man so einen Satz bekommt, ist man ja erstmal fühlt man sich ja wie vom Kopf gestoßen. Und dann kann man ja aber auch genauso ein Gegenargument sagen, ja, das verstehe ich, dass Sie sich damit nicht auskennen, aber meine Erwartungshaltung an Sie wäre jetzt, dass Sie mir dann eine Empfehlung geben, an wen ich mich jetzt wenden kann oder ja herausfinden, recherchieren, wie es jetzt für mich weitergehen kann. Dass Sie das jetzt nicht wissen, verstehe ich. Aber wenn ich das nächste Mal komme, würde ich halt gerne eine Antwort bekommen und nicht so abserviert werden wollen.
Mhm. Mhm. Genau, Ärztinnen und Ärzte tun sich ja mit ihrer Fachliteratur auch ein gutes Stück einfacher, da zumindest einen Start zu finden, wo man sich Informationen holen kann.
Genau.
Und die kommen dann auch leichter an die Fachartikel ran, was für uns ohne Bibliothekszugang und ohne Zugang zu irgendwelchen hochkarätigen Magazinen und Journalen ist es dann schon relativ schwierig. Wobei auch hier die Wikipedia wieder ein ganz guter Einstieg ist.
Mhm. Fällt euch noch ein Satz ein?
Ah du, da fällt mir leider kein Satz mehr. Ich meine, da kann man leider nichts mehr machen.
Auch schön. Das ist ja so ähnlich wie, damit kenne ich mich nicht aus, da kann man leider nichts mehr machen. So nach dem Motto, dafür gibt es jetzt keine Lösung, weil ich kenne mich damit nicht aus. Aber dahinter steckt trotzdem, ich kann da leider gerade nichts machen, möchte aber helfen, jemanden zu finden, der das kann. Eigentlich ist es nur das, nämlich dieses, ich kann da gerade nicht helfen und deswegen suchen wir jemanden, der das kann. Da kann man leider nichts mehr machen. Dieses Mann sowieso, ne, dieses in die Distanz gehen, da kann
unbestimmt.
Ich leider nichts mehr machen. Okay, wer kann was machen? Da kann man leider nichts mehr machen. Also Mann mit einem N, ne? Bedeutet, im übertragenen Sinne, ja, da kann keiner was machen. Und das ist ja in der Regel nicht der Fall. Irgendwer wird schon weiter wissen, ja?
Ja, und was ist, wenn ich jetzt gesagt bekomme, hey, dafür gibt es aber keine zugelassene Therapie? Das ist ja auch irgendwie, dann kann ich ja nicht sagen, doch, oder die will ich aber. Also was könnte ich dem entgegnen?
Naja, also ich meine, es gibt ja bei vielen heutzutage, bei den seltenen Erkrankungen, zumindest Therapieansätze in Off-Label-Therapien, in Studien. Vielleicht gibt es Alternativwege und so weiter. Das heißt, sich erstmal hinzustellen und zu sagen, da gibt es keine zugelassene Therapie. Das ist so dieses, ja, das ist wieder so, wir haben alles versucht. Punkt. Weg. So, bist allein gelassen, kommst nicht weiter. So, und das kannst du, wenn du verzweifelt bist, erstmal gar nicht, willst es nicht hören. Das heißt, sagen, ja, es gibt da leider noch keine zugelassenen Therapien, aber wir prüfen mal, ob es Studien gibt. Vielleicht gibt es Off-Label-Therapien, vielleicht gibt es Alternativwege, gibt ja die Möglichkeit, individuelle Heilversuche zu machen oder so. Also es gibt ja ein ganz breites Spektrum, wo ein Facharzt oder eine Fachärztin dort natürlich die Expertise für hat und noch mehr zu erzählen kann. Aber es gibt ja ganz viele Nuancen, die man einfach ausprobieren kann. Und dieses endgültige, dafür gibt es keine Therapie, Punkt, ist so endgültig, okay. Gut, ja, dann gehen wir jetzt nach Hause und hoffen, dass wir den morgigen Tag noch überleben. So, also das.
Ja.
Und das ist so, und das ist halt unfair gegenüber den Ratsuchenden, die ja Hilfesuchende sind auch, und die einfach jemanden brauchen, der sie an die Hand nimmt und sagt, wir helfen, wir sind da.
Ja, da kann ich sonst noch mal ein Beispiel nennen, was mir gerade einfällt, weil ich habe ja viele, sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Ärzte um mich herum. Also das war natürlich auch ein Prozess, aber einer, der hatte dann sich auch also mit Ärzten aus der ganzen Welt ausgetauscht, aus Südamerika etc. und hat halt gesagt, ja, wir haben jetzt hier in Deutschland nicht die, die Therapie oder die Erfahrung damit, mit dem einen Problem, was ich damals hatte. Aber vielleicht weiß jemand anderes das oder hat nochmal andere Ansätze und hat meine Bilder geteilt. Und das war natürlich für mich auch ja, enorm. Also, dass ein Arzt das für mich tut, überlegt und recherchiert, mit anderen Ärzten spricht und sich austauscht. Und ja, das hat auch nochmal, also genau dieser Austausch, das war bei mir immer ganz viel ein Wendepunkt. Und daher habe ich auch ganz viel Hoffnung und hoffe auch, dass die, die uns zuhören, das auch mit den Ärzten gut besprechen können, dass man das oft gemeinsam ja nur schafft. Und ich glaube, dass gerade die seltenen Erkrankungen so komplex sind, dass die Ärzte hier auch zusammenarbeiten müssen und dass es nicht, wenn man jetzt irgendwie eine Zweitmeinung einholt, dass das eher positiv gesehen wird und dass man das irgendwie als Team schafft und dass das keiner alleine schaffen muss, mich jetzt zu heilen oder jetzt ein Konzept zu entwickeln, sondern ich merke einfach, das ist ja auch in meinem Job, dass ich merke, gerade größere Probleme schaffen wir nur als Team oder eine Riesenmaschine kann man nur als Team zusammenbauen und jeder muss sich da auf sein Gebiet konzentrieren und sich dann zusammenschließen und so funktioniert die Maschine, ne? Und ja, das ist zumindest bei mir immer ein großer Wendepunkt gewesen, wenn das passiert ist.
Und dann hast du diese Sprüche so gehört, mit dem weiß nicht weiter, da kann man nichts mehr machen oder sonst was. Dann sagst du, okay, ich hole mir eine zweite Meinung. Aber da sind dann ja auch nicht immer alle damit glücklich, weil das ein bisschen so bedeutet, ja, du vertraust jetzt der Meinung von deiner Ärztin oder deinem Arzt nicht. Aber ja, es ist doch trotzdem ganz wichtig. Hat das bei euch mal irgendwie einen Einfluss gehabt, dass ihr eine zweite Meinung oder sowas eingeholt habt?
Ja, also ich weiß nicht, Lukas, sonst, also bei mir auf jeden Fall, denn schon als Teenager hatte ich ja das Gefühl, dass ich so ein bisschen, ja, vielleicht an mancher Stelle nicht ernst genommen werde oder dass wir einfach nicht weiterkommen und dass es einfach jetzt in diesem Prozess gut tun würde, da nochmal mit jemand anderen auch drauf zu gucken, drüber zu sprechen, gerade auch, weil neue Medikamente zugelassen wurden. Und dann habe ich das gemacht als Teenager und bin zu einem anderen Arzt gegangen, der auch noch etwas spezialisierter war. Und das fand meine damalige Ärztin überhaupt nicht gut. Und also dieses ja, Arzt-Patient-Verhältnis, ja, war so ein bisschen zerrüttet am Anfang, ja. Und da musste man erstmal ja wieder arbeiten, um da wieder dieses Vertrauensverhältnis zu schaffen. Und am Ende, also es hat sich wirklich gelohnt, weil am Ende war sie dann ganz glücklich, weil man dann ja auch, ich habe ja sehr teure Medikamente mitunter auch bekommen und dann konnte man das halt ja sich aufteilen, dass es nicht so sehr ihr Budget dann angreift. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass es ja auch immer eine wirtschaftliche Komponente hat. Und dann war es doch manchmal, aber gerade bei spezifischen Fragestellungen, dann hat sie dann auch gesagt, naja, was sagt denn XY dazu? Also dann war schon, also es hat sich dann bewegt, aber der Anfang war nicht einfach und deswegen will ich euch auch nur Mut machen, dass es zu dieser Situation kommen kann, aber dass sich die auch verändern kann. Und man muss halt miteinander kommunizieren, das ist das A und O.
Das ja, ist auch, aber so, also wenn man das einfach mal so betrachtet, ein bisschen mit Abstand, ich hole mir eine zweite Meinung, das heißt nicht per se, dass ich meinem Arzt oder meiner Ärztin nicht vertraue, sondern weil die ist vielleicht gerade nicht Expertin für mein Fachgebiet und indem ich mir eine Zweitmeinung hole, die kann ja identisch sein oder eben anders, entlaste ich sie ja eigentlich auch ein bisschen. Also bei ihr fällt ja ein bisschen diese Hauptverantwortung vielleicht auch weg. Dann kann sie sagen, ja, genau, das hat jetzt die Diagnose bestätigt oder das ist jetzt eben, da ist was anderes bei rumgekommen, dann gucken wir da nochmal und kann ja auch vor Schnellschüssen quasi auch ein bisschen schützen. Also ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich sowas schon mal erlebt habe und dann fiel mir gerade ein, naja, im Prinzip jede Woche, weil die erste Meinung, die ich mir einhole, ist immer die von meinem Vater. Und dann gehe ich zu meiner Hausärztin und hole mir quasi bei der eine Zweitmeinung ein. Also, und bisher war mein Vater noch nie beleidigt, wenn ich gesagt habe, so, du hast mir das jetzt zwar gesagt, aber jetzt gehe ich nochmal zur Hausärztin und lass das quasi nochmal bestätigen, beziehungsweise hol mir dann da meine Rezepte. Also im Prinzip jede Woche.
Sowas wie Erstdiagnose zum Frühstück mit Honigsemmel.
Ja, genau, genau. Und die Zweitdiagnose ist dann labortechnisch überprüft.
Ja, genau. Ja, und oftmals müssen wir uns ja auch nicht, also gibt es nur eine Option, sondern ich hatte das auch oft schon, dass es irgendwie 3 oder 4 Optionen gibt, die ich wählen kann. Also sei es auch bestimmte Operationstechniken oder Medikamente. Und da ist es, glaube ich, dann schon auch nochmal interessant, mit jemandem zu sprechen, der vielleicht mehr Erfahrung mit dem anderen Medikament hat.
Auf jeden Fall.
Und da für sich das auch abzuwägen, weil wir sind einfach individuell und jeder verträgt Medikamente, Therapien anders oder möchte sich auch gewisse Dinge nicht zumuten.
Genau.
Und genau. Das ist dann auch richtig so, ne?
Und das, was du da, wo wir gerade drüber sprechen, das hat ja auch einen Begriff, ne? Das ist jetzt ein Netzwerk. Wir bewegen uns in Netzwerken und holen eben eine Zweitmeinung ein. Oder der Arzt kann ja auch eine Zweitmeinung einholen und sagen, ey, das ist nicht mein Fachgebiet und ich überweise sie vielleicht mal an ein spezialisiertes Zentrum dafür und die können ihnen vielleicht besser helfen. Das ist ja auch ein Netzwerk.
Total.
Ein Netzwerk und da sind auch die Selbsthilfegruppen. Also in unserem Fall ist es die MPS-Gesellschaft, die Konferenzen anbietet, Online-Treffen anbietet und wo man sich eben auch Vorträge anhört über neue Therapieansätze und so weiter. Also das Netzwerk ist einfach super wichtig und man trifft da natürlich auch auf Gleichgesinnte. Also wir alle haben vielleicht eine verengte Wirbelsäule und können uns darüber austauschen, bei wem warst du, wie war das damals, wie schnell hast du dich erholt. Also Netzwerke sind einfach auch,
Ja, und auch gerade, wenn die Ärzte ratlos sind, ein Appell an die Ärzte, kann ich nur so sagen, auch sich über die Krankenhäuser hinaus, also nicht nur in demselben Krankenhaus oder mit den Ärzten, mit denen man sonst auch schon zusammenarbeitet, sondern auch offen zu sein, mit anderen ins Gespräch zu gehen. Also das ist nicht einfach, sage ich gleich. Und da bedarf es natürlich auch die Motivation vom Arzt, dass er sich darauf auch einlässt. Aber wenn das passiert, dann entsteht meistens was ganz Großes und Gutes. Das ist meine Erfahrung. Und ich bin, also falls meine Ärzte das jetzt hören, sehr, sehr dankbar, dass sie da bereit sind, sich auszutauschen, miteinander zu sprechen. Und dass es dann zu den Lösungen gekommen ist, die dann passiert sind. Weil sonst weiß ich nicht, wie es weitergegangen wäre. Ein Arzt ist sogar mit mir mal privat, also nicht, dass ich das jetzt von jedem erwarten würde, auf gar keinen Fall, aber in ein ganz anderes Klinikum gefahren. Und hat dann mit dem Arzt auch gesprochen, warum ihm das so wichtig ist, dass ja für mich jetzt eine Lösung gefunden wird und hat es auf Kongressen angesprochen, hat die Bilder geteilt. Also solche Ärzte braucht man und da weiß man, okay, die sind Arzt geworden, weil sie einen helfen wollen. Und das erlebt man auch nicht jeden Tag und das erwarte ich auch nicht, wenn ich irgendwie einen Blinddarm rausgenommen bekomme. Aber bei so komplexen, seltenen Erkrankungen sind solche Ärzte wirklich Gold wert. Und ja, denen bin ich dann auch unheimlich dankbar, dass sie da ja über ihre Grenzen eigentlich gegangen sind, um mir zu helfen.
Das ist ja schon das irgendwie aus diesen Sprüchen und so, da spricht dann ja auch viel Ohnmacht, wenn jetzt jemand sagt, weiß ich nimmer. Und dann ist es allerdings auch schon wieder Zeichen davon, nicht zu resignieren, dass man sich dann eben austauscht, dass man Ärzte findet, die sich dafür einen engagieren. Und das gibt einem dann ja selber dann auch wieder die Möglichkeit, aus dieser Ohnmacht nennen wir es mal Selbstwirksamkeit zu kommen.
Das ja, sehr schön beschrieben. Das ist dieses, es gibt einen Unterschied zwischen ausgeliefert sein und verlassen sein. Manchmal fühlen wir quasi beides, aber wir sind halt trotzdem nie allein, wenn die richtigen Leute in der Nähe sind.
Oder sich remote zusammenschalten.
Ja, genau.
Ja.
Ja, also wir sind nicht immer ohnmächtig. Und wir haben ja jetzt schon einige Wege aufgezeigt, die es da einfach gibt, um sich nicht ohnmächtig zu fühlen und in die Selbstwirksamkeit, so wie Markus das gerade ganz schön eigentlich in einem Wort benannt hat. Angie, was haben wir jetzt? Wir haben über diese Zweitmeinung gesprochen.
Genau, also dass man natürlich bei solchen Sätzen nicht aufgeben darf. Ich glaube, das wollen wir vermitteln, dass man selber auch in Studien suchen kann, irgendwie internationale Experten anschreiben kann oder Patientenorganisationen nutzen könnte und einfach nicht sitzen bleibt und den Kopf in den Sand steckt, sondern selber auch überlegt, okay, wie kann ich mich jetzt hier aus dieser Situation heraus manövrieren? Und das auch offen mit den Ärzten besprechen und sie dann auch ein bisschen in die Pflicht nehmen und sagen, okay, du hast jetzt oder sie haben jetzt keine Idee, wie es weitergehen kann, aber bitte, dann lassen Sie uns zusammen schauen, wie es weitergehen könnte. Und ich mache mir meine Gedanken und Sie machen sich Ihre Gedanken und beim nächsten Termin sprechen wir darüber. Und schon hat man wieder eine Perspektive. Als jetzt nach Hause zu gehen und dann weiß man ja gar nicht, warum man wieder nochmal einen Termin machen sollte bei dem Arzt. Ne?
Was wir dann natürlich auch als Möglichkeit haben, ist, wenn wir dann schon mal ein bisschen wissen, was eigentlich mit uns los ist und wir zu anderen Ärzten gehen, die dann vielleicht auch mal in die Richtung stupsen, so nach dem Motto, machen Sie sich mal schlau, was ist Ihre Meinung dazu und so, dass das mal ein bisschen so zu einer Anlaufstelle oder sowas auch wird. Und dann eventuell, auch wenn das eigentlich jetzt nicht der Job von Patienten ist, also von Patienten und Patientinnen, da irgendwie koordinierend zu wirken. Aber manchmal, ja, bleibt einem nichts anderes übrig, weil man dann selber zum Experten für sich wird und dann auch die Ärzte und Ärztinnen, sofern sie auf einen hören, dann da auch vielleicht dann nochmal mit Tipps und Denkanstößen versorgen kann.
Auf jeden Fall. Gerade zum Beispiel, wir sind eine Selbsthilfegruppe, die sowohl körperlich behinderte Menschen als auch kognitiv betroffene PatientInnen sozusagen inkludiert, weil MPS eben einmal rein körperlich sein kann oder eben beides. Gerade bei den kognitiv Betroffenen oder stark Betroffenen sind natürlich die Eltern die ExpertInnen, weil die Eltern kennen ihr Kind, die wissen, die haben Gespür, die wissen das. Und da wäre es einfach auch gut, wenn ÄrztInnen darauf dann auch irgendwie eingehen und das anerkennen.
Ja, weil man sich schon so viel dann damit auseinandersetzt und als Patient ja auch einfach so viel Wissen über die Jahre dann aneignet, über diese seltene Erkrankung, dass die Meinung oder das vielleicht auch Bauchgefühl da jetzt nicht unterbewertet werden darf, sondern gerne auch drauf gehört werden sollte.
Ein guter Anfang ist ja auch erstmal zu sagen, ich weiß es nicht. Weil man damit erstmal einen Startpunkt setzt und wenn man dann eben nicht die Hände in den Schoß legt und sagt, naja, dann ist auch schon alles vorbei, sondern anfängt zu sagen, okay, dann wissen wir jetzt schon mal, was wir nicht wissen, dann schauen wir mal in einer anderen Richtung nach, in die wir noch nicht geschaut haben.
Sehr schön, Ausschlussdiagnosen sozusagen. Das ist es nicht, also gucken wir das nächste an.
Ja, und an alle Betroffenen, ja, da können wir nur sagen, irgendwie bleibt laut, neugierig und auch mutig in solchen Situationen. Auch wenn es manchmal nicht leicht ist, ist es gerade in diesen Momenten total wichtig, dass ihr dann einen kühlen Kopf bewahrt und ein bisschen mit auf die Sprünge helft.
Ja, also ich würde auch, also das ist ein schöner Appell, Angie. Ich habe da so zwei Dinge im Kopf, die ich gerne als Appell vielleicht sogar nochmal formulieren will. Nämlich einmal an alle ÄrztInnen da draußen. Wenn ihr nicht weiter wisst, dann sagt es ehrlich. Aber bleibt an unserer Seite, hört uns zu, sucht mit uns. Das ist keine Schuldfrage, sondern eine Haltungsfrage. Mhm. Und ja, an alle, die diese Sätze kennen, die wir vorhin alle benannt haben in Teilen. Wenn Ärzte nicht mehr weiter wissen, dann fängt unser Weg erst richtig an. Wir ermutigen euch einfach, lasst uns diesen Weg einfach versuchen, gemeinsam zu gehen. Für uns und für die, die noch keine Diagnose haben und für die, die nach uns kommen. Oder auch für die, die gar nicht selbst sprechen können, weil sie es kognitiv vielleicht gar nicht können. Weil selten ist nicht gleich allein. Hoffnung ist stärker als Angst und weil wir am Ende mehr sind als unsere Symptome und unsere Diagnose. Wir sind Menschen.
Ach. Das sind doch tolle Schlussworte.
Ja, super. Ja, vielen Dank, Lukas, für diese Worte. Die sind wirklich eindringlich. Und ich würde sagen, wir sind jetzt auch am Ende angelangt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie wieder gerne. Und weitere Infos findet ihr dann in unseren Shownotes. Und denkt daran, ihr seid nicht alleine. Und wenn es keine Perspektive gibt, vielleicht gibt es sie dann nicht heute, aber vielleicht morgen. Und in diesem Sinne freuen wir uns aufs nächste Mal mit euch.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.